Ja, gerne.
Da träume ich heute Nacht von. Ja, ja, gerne. Okay. Kontinuums.
Stelle dir einen Single vor.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fancy and Street, dem Gespräch, dem du nicht zuhören kannst. Nach einer kleinen Pause sind wir jetzt ganz frisch mit unserer aktuellen Podcast-Folge zurück.
Genau, und wir freuen uns, dass wir heute mit einem Thema an den Start gehen können, was uns beiden eigentlich sehr am Herzen liegt, worauf wir uns auch schon sehr freuen. Der Titel unserer heutigen Folge ist nämlich Ostidentitäten zwischen Nazis und Fortschritt. Aber wie immer, bevor wir in unser Thema abtauchen, haben wir natürlich ein paar aktuelle Fancy and Street Kategorien mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, Christian, starte doch einfach gleich mal. Du hast uns sicherlich was ganz Fancy-mäßiges mitgebracht.
Was jetzt gerade ganz frisch und ganz heiß in der Diskussion ist, ist der Kinostart von dem, wie heißt der, Eternals-Movie. Also das ist so eine neue Comic-Superhelden-Verfilmung und Regie geführt hat Chloe Zhao, die damals auch im April den Oscar als erste nicht-weiße Regisseurin gewonnen hat. Da haben wir ja schon ein bisschen angeteasert, dass auf jeden Fall dieses Jahr noch neue Sachen von ihr rauskommen. Und jetzt ist gerade aktuell gestern dieser Film angelaufen. Und was das Besondere daran ist, ist Comic-Superheldenfilm und es ist der bisher diverseste Cast an Hauptdarstellenden für dieses Genre von Comic-SuperheldInnen und es ist schon ein großer Aufschrei, weil der Film nicht laufen darf in einigen Ländern, zum Beispiel unter anderem Saudi-Arabien oder auch zum Beispiel China, weil es einen homosexuellen Kuss gibt. Genau, und deswegen in einigen dieser Ländern nicht laufen darf. Ist ja auch klar, warum. Zum Beispiel in Saudi-Arabien steht immer noch Todesstrafe auf Homosexualität. Ist natürlich klar, dass so ein Film dann dort auch nicht gezeigt werden will. Also was an sich natürlich auch super krass ist, ne? Also wenn ich mir vorstelle, wir leben in 2021, aber so ist halt Reality. Das Krasse daran ist, dass es das erste Mal so ist oder eine der ersten Male, die so populär sind, dass sich die Regisseurin dagegen gewehrt hat, dass der Film umgeschnitten wird, sondern sie hat gesagt, entweder er wird so gezeigt, wie er ist, oder er wird halt nicht gezeigt. Und die Marvel Studios bzw. Disney, zu denen sie ja mittlerweile gehören, stehen auch dahinter, also haben auch gesagt, wir unterstützen die Entscheidung und der Film wird nicht gezeigt. Und sonst ist ja die Herangehensweise gerade von Disney immer Sachen nochmal umzuschneiden und die auf die jeweiligen Märkte anzupassen, weil gerade im Hinblick auf China, China macht mittlerweile so im weltweiten Filmbusiness 25% des Marktes aus. Das heißt, wenn dann der Film dort nicht gezeigt werden kann, dann hat es halt einen richtig krassen Einfluss auch darauf, wie viel das Unternehmen jetzt an dem Film verdient. Und ich finde, das ist es ist ein wichtiges Zeichen irgendwie, dass dann sozusagen darauf auch verzichtet wird, nicht nur aufgrund von, also einfach aus Repräsentationsgründen und sich nicht aufgrund von kapitalistischen Sachen irgendwie unterordnen zu lassen. So, ne? Und gleichzeitig, was ja auch passend dazu ist, Supermans Sohn ist ja offiziell als bisexuell jetzt geoutet und in dem neuen Comic um den Sohn von Superman wird es auch eine schwule Love Story geben, was auch gerade sozusagen vor knapp ein paar Wochen irgendwie so groß verkündet wurde. Und da ist aber der internationale Hate von dem Fandom richtig, richtig groß. Der Comiczeichner und die Personen, die auch für das Script mitverantwortlich sind, die kriegen mittlerweile Morddrohungen über Internet von Fans und das jetzt nicht irgendwie gesehen aus, also es kann jetzt nicht irgendwie an irgendwelchen Nationalitäten oder so festgemacht werden, sondern sind natürlich klassische weiße heterosexuelle Cis-Trolls so, die da anfangen dagegen zu wehren und zu wettern und das finde ich halt einfach auch, finde ich hart. Ich finde es einfach zu gucken, es dauert so lange, es dauert Jahrzehnte, bis überhaupt so eine offen queere Figur irgendwie bei so in diesem Comic-Superhelden-Genre irgendwie auftaucht. die auch wirklich in diesem Genre Comic schon auftaucht. Und dann gibt es so eine große Rebellion dagegen, obwohl es eigentlich ja mittlerweile gerade bei vielen, sage ich mal so, Netflix-Comic Adaption für ein Serienformat üblich ist, den Cast zu queeren, also eine queere Rolle irgendwie mit reinzuschreiben, obwohl die im Originalwerk vielleicht als straight angelegt ist, einfach um auch so ein Publikum irgendwie zu satisfyen und zu bedienen, weil die Leute, die irgendwie das konsumieren, die sind mittlerweile, sag ich mal, auf jeden Fall so im weißen globalen Norden darauf ausgerichtet, wenn es nicht irgendwie eine queere Repräsentation in irgendwie so ein Mega-Blockbuster-Sachen gibt, dann ist die halt auch drunter raus. Ne? Mhm. Ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen, weil irgendwie Repräsentation nur dadurch funktioniert, dass es irgendwie so Alibi-mäßig irgendwelche Rollen reingeschrieben werden, obwohl sich ja eigentlich das Publikum andere Narrative wünscht und darauf auch pocht. Aber dass es da jetzt trotzdem wieder an dieser Superman-Geschichte so irgendwie sich abzeichnet, wie groß die Widerstände und wie groß Feindlichkeiten sind, finde ich irgendwie krass. Weil als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, so, okay, finde ich jetzt irgendwie nicht so big news, weil es ist irgendwie so in Queer-Culture gang und gäbe, dass verschiedene SuperheldInnen schon immer verqueert gelesen werden und da halt irgendwie nicht als klassisch straight gelten. Ich sage nur, bestes Beispiel Batman und Robin so. aber dass da jetzt zu so einem jetzigen Zeitpunkt da so krass gegengewettert wird, finde ich halt einfach, hat mich nochmal irgendwie geschockt. Nicht unbedingt, aber es hat mich irgendwie stark überrascht.
Mhm. Naja, es ist ja auch irgendwie, es wirkt so aus der Zeit gefallen einfach, ne? Also ich frage mich da bei solchen Sachen dann immer, wie haben die Leute keine anderen Probleme mehr? Also es gibt doch gerade so viele andere Themen, über die sich so Hater aufregen können, als dass jetzt in irgendeinem Film eine Figur jetzt halt bisexuell, ja nicht mal irgendwie schwul oder trans, Gott bewahre, so jetzt mal in Anführungszeichen, ne? Also nicht, weil ich das legitimer finden würde, dass Leute sich darüber aufregen, aber weil das vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen weniger häufig irgendwo ist, aber einfach... Es wirkt einfach aus der Zeit gefallen. Ich finde es irgendwie krass so und ob es irgendwie gerade nichts anderes gibt, an dem man sich abarbeiten könnte, ne? Und genau, wie du sagst, es sind einfach immer wieder auch schon so Lesarten in Filme reininterpretiert worden. Ich erinnere nur an unsere Harry Potter Folge, wo wir da ja auch an allen möglichen Charakteren das aufgemacht haben.
Und ich finde spannend, was du gerade meinst mit trans, weil da muss ich gleich noch das nächste Beispiel hinterher schieben, was ja aktuell gerade im deutschsprachigen Raum abgeht. Du weißt sicherlich, worüber ich spreche. Mhm. Und zwar das neue Buch von Frau Schwarzer, was noch nicht mehr erschienen ist, aber jetzt schon durch die Decke geht. Also was von ihr proklamiert wird als Streitschrift.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, einmal eingeschoben. Alice Schwarzer, für die irgendwie drumherum gekommen sind, die Glücklichen. Alice Schwarzer, die Herausgeberin der feministischen Zeitung Emma, in der Historie von feministischen Bewegungen in Deutschland eine durchaus wichtige Person, inzwischen aber fast 80 Jahre alt und in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen als ziemlich problematische Person durch unterschiedliche Aussagen, die irgendwie ja Islam kritisiert oder irgendwie super islamfeindliche Aussagen macht oder eben transfeindliche Aussagen macht und diese Zeitschrift
oder rassistische
Aussagen, genau, also und auch ihre Zeitschrift halt nicht mehr feministisch ist. Also ich habe diese Woche gelacht, weil der Papst als Sexiest Man Alive auf dem Cover ist, genau, aber das als Einschub.
Genau, diese Person muss jetzt denken, dass es irgendwie cool wäre, eine Streitschrift über Trans rauszubringen, wo Trans verhandelt wird als ein Trend. Also es ist ein Gewalteingriff, damit werden Lebensrealitäten negiert, abgesprochen, Menschen werden gewaltvoll angegriffen und in ihrer Existenz infrage gestellt und sie nutzt es halt einfach als Publicity für sich, ob sie das jetzt nun selber auch so vertritt. What the fuck, ist sie halt eine olle Turf, ist mir auch egal so. Was ich daran das Krasse finde, ist, dass es der Verlag, der dahinter steht, Kiepenheuer und Witsch, der Kiwi-Verlag, die nutzen das natürlich ganz krass aus als eigene Publicity, weil sie durch diesen Medienaufschrei oder auch durch den Community-Aufschrei, der jetzt schon im Vorfeld passiert, das natürlich richtig gut vermarkten können. Der Verlag distanziert sich nicht von dem Buch natürlich, Und gerade Kiwi ist in der letzten Zeit so unangenehm aufgefallen. Also, ich sage nur Buchpreisverleihung und wir haben rassistische Hashtags unter dem Foto von Christian Kracht so. Also es ist unglaublich furchtbar, was gerade bei diesem Verlag abläuft. Und es ist, also ich finde, es ist ein Zeichen davon, dass es mehrmals hintereinander immer wieder dieser Verlag ist, der solche Narrative bedient, Narrative von was auf Kosten Gewalterfahrung von marginalisierten Gruppen geht und daraus Kapital schlägt. Und das, finde ich, ist eine Sache, die geht absolut gar nicht klar.
Vor allem dazu mal ja auch, also für mich, ich habe das auch mitbekommen, diese ganzen Sachen, die du jetzt auch angesprochen hast, und auf mich wirkt das immer so, wie wir lesen da irgendwie einen Trend, auch da wieder so ein Trend von wegen, es gibt gerade aktive Communities oder aktive Bubbles, die sich sozusagen inzwischen auch wehren. Und damit kalkuliert, also zu wissen, wenn ich da jetzt ein Foto von Christian Kracht und einem anderen weißen Cis-Dude poste, die ja irgendwie sich vermeintlich verschleiern, da irgendwelche rassistischen Hashtags drunter zu posten, das ist einfach kein Versehen mehr und das ist auch kein Upsi-Daisy, das haben wir jetzt irgendwie witzig gemeint, sondern das ist kalkuliert, auf Instagram reingehauen und zu wissen, 3, 2, 1, jetzt tickt die Uhr und die Bubble, die da irgendwie politisch aware ist, regt sich auf. Und auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, naja, dann lass doch die Leute da gegen die Wand laufen mit ihren Sachen, aber wie du gerade gesagt hast, es ist einfach gefährlich, es negiert Identitäten und es ist einfach radikal verletzend, zum Beispiel Transpersonen gegenüber. Und ich finde es auch unerträglich. Also ich finde es übelst krass, gerade auch dieses Alice Schwarzer Buch. Ich habe das zuerst auf Twitter gesehen, das Cover, und habe gedacht, das ist ein Witz. Ich habe gedacht, das ist eine Fotomontage. Also, weil sie es ja auch verkaufen als Streitschrift zwischen Alice Schwarzer und noch irgendeiner anderen Person. Und ich so dachte, okay, also, das kann doch gar nicht ernst sein. Also, auch so, da stehen so Fragen auf dem Cover, die ich jetzt nicht nochmal irgendwie wiedergeben muss, aber die wirklich so, auch da wieder, aus der Zeit gefallen. Also, was ist euer fucking Problem? Habt ihr gerade keine anderen Themen, an denen ihr euch abarbeiten könnt? Also, QuerdenkerInnen wäre doch mal ein gutes Thema. Arbeitet euch doch mal an denen ab, so. I don't get it, so.
Naja, das würde ja genau nicht funktionieren, weil es ja darauf abkommt, marginalisierte Gruppen, die eh schon Unterdrückungserfahrung in der Gesellschaft haben und die sich in dem Sinne nicht so lautstark wehren können wie Querdenkende, die hauptsächlich aus weißen Dominanzverhältnissen kommen. Also da funktioniert es halt nicht, sondern es ist halt voll dieses Schießen nach unten,
naja, klar,
und das Kapitalschlagen auf Gewalt, auf Kosten von Gewalterfahrungen von Menschen, die eh schon außerhalb der Gesellschaft stehen.
So funktionieren ja grundsätzlich Unterdrückungsmechanismen, ne? Und deswegen funktioniert es ja leider immer noch so gut, so genau dieses nach unten treten oder nach oben. Also genau, aber ich find's auch bitter, weil ich eigentlich immer dachte, der Kiwi-Verlag, also der verlegt irgendwie coole Bücher eigentlich auch. Und es ist für so einen Verlag eigentlich auch ein leichtes, sich zu positionieren. Also es gibt so viele coole Verlage, die einfach irgendwie Lust machen, da auch mehr zu konsumieren von den Schriften, einfach weil du siehst, das ist ein Verlag mit einer Haltung. Und mir ist klar, dass ein ganz großer Verlag nicht bei jedem Buch eine konforme Haltung haben kann. Und eine Streitschrift kann da auch rausgebracht werden. Aber dieses Buch von Alice Schwarzer ist keine Streitschrift, das ist ein Angriff und das ist einfach ein menschenfeindliches Pamphlet. Und ich bin echt mal gespannt, was vielleicht noch passiert bis Februar. Es ist ja auch irgendwie sehr bezeichnend, dass es jetzt rausgebracht wird und dass es sofort irgendwie dieses Medienecho gab. Und ich bin mal gespannt, also vielleicht passiert ja noch was.
Wir werden berichten.
Wir werden berichten, stay tuned.
Was hast du uns denn mitgebracht als streetes Thema?
Ja, im streeten Thema geht's heiter weiter. Genau, wir haben irgendwie nach den letzten Podcast-Folgen ja irgendwie auch drüber gesprochen, dass die Kategorie Street irgendwie in letzter Zeit irgendwie sehr politisch war und weniger ein cooler Internettrend nach dem nächsten. Und tatsächlich habe ich auch für heute überlegt, welches Thema ich mitbringe. Aber genau, ich habe ein Thema mitgebracht, was mir irgendwie ein großes Anliegen ist, weil mich das auch einfach unheimlich beschäftigt und aufregt. Und du hast es sicherlich mitbekommen und auch viele Menschen, die uns hören, werden es auch mitbekommen haben, dass es eine Bewegung gibt, in dem Fall Uri Jallo. Uri Jallo ist ein Mensch, der 2005 bereits in einer Gefängniszelle in Dessau verbrannt ist und wo es seitdem Also wenn man klar berichten möchte mit dem Sprech, den es sozusagen, der irgendwie rechtlich angebracht ist, dann sagt man, dieser Fall ist ungeklärt seitdem. genau, also Uri Jallo war in Untersuchungshaft, war Asylbewerber zu der Zeit und ist in der Gefängniszelle in Dessau, in der er in Untersuchungshaft war, ist verbrannt. Und die Polizei und die ganzen Systeme argumentieren seit 2005 mit dem Argument, Uri Jallo hätte sich selbst entzündet. Er war aber komplett fixiert auf der Liege, auf der er lag. Und es gibt diverse Gutachten, es gibt diverse Menschen, die immer wieder gesagt haben, wie soll sich denn ein Mensch, der mit allen Gliedmaßen an einer Liege gefesselt ist, sich selbst entzünden. Also das schafft ja nicht mal irgendwie David Copperfield. Und genau, da gibt's immer wieder, seit 2005 gibt es große Demonstrationen, es gibt ganz viele Proteste, die Familie und FreundInnen von Uri Jallo setzen sich unermüdlich irgendwie ein, dafür, dass da endlich Gerechtigkeit passiert und dass da zum Beispiel die verantwortlichen PolizistInnen endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ist auch ein Riesenversagen von Staatsanwaltschaft und diesen ganzen Gerichtsbarkeiten.
Naja, ist es ein Versagen in dem Sinne, dass sie es nicht aufklären können, oder ist es eine bewusst gesteuerte Vertuschungsaktion?
Genau, also es ist Versagen oder Skandal. Lass es uns einfach Skandal nennen. Also absolut, ich glaube auch, dass das nicht ein Upsi-Versagen ist, sondern dass es da auf jeden Fall Mechanismen gibt, die da wirken, ohne da jetzt eine Verschwörungstheorie draus machen zu wollen.
Brauchen wir noch nicht mal eine Verschwörungstheorie machen. Die Faktenlage ist einfach so offensichtlich, dass da alles danach schreit, da ist, ist eine große Verschwörung dahinter.
Also für alle AntifaschistInnen ist es klar, aber offensichtlich, genau, sitzen in den Gerichten keine AntifaschistInnen, zumindest nicht durchgängig. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da können wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Auf jeden Fall ist jetzt in der letzten Woche ein neues Gutachten veröffentlicht worden, was endlich ein bisschen Bewegung in diesen Fall bringt und ein bisschen Hoffnung darauf gibt, dass eben der Fall vielleicht jetzt doch gerecht vielleicht noch irgendwie aufgeklärt wird. Und in diesem Gutachten, was privat in Auftrag gegeben wurde, also das muss man sich auch mal reinziehen, wird ziemlich deutlich, dass Uri Jallo sich nicht selbst entzündet haben kann. Genau, und naja, jetzt geht es eben darum, ob die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Das Verfahren ist, glaube ich, seit 2-3 Jahren eingestellt. Ich weiß, ich war da noch auf einer Protestkundgebung, als es darum ging, dass das Verfahren eingestellt wird. Und jetzt geht es eben darum, dass es vielleicht wieder aufgenommen werden soll, um eben da noch Gerechtigkeit zumindest so weit wie möglich irgendwie herzustellen. Also dieser Fall, der ist super vielschichtig. Man kann da sehen, wie rassistisch das System ist, wie inhaltlich geschlossen Polizei agieren kann, wie geschützt PolizistInnen, die rassistisch und gewalttätig agieren, auch sind in unserem System im Moment. Und ich finde, es ist ein Thema, was wir alle auf dem Schirm haben sollen. Uri Jallo ist inzwischen ein bekannter Name, einfach weil sich an seinem Fall so viel kristallisiert. Aber es gibt ganz viele andere Namen, die wir einsetzen können, die auch Polizeigewalt erfahren, die auch nicht aufgeklärt sind, die Fälle. Genau. Und ja, ganz viele Menschen sagen seit Jahren, Uri Jallo, das war Mord. Und das ist, also genau, das ist eine klare Position, die ich da auch habe. Und ich finde, viel mehr Menschen in der Zivilgesellschaft sollten sich da auch noch für engagieren und da irgendwie ja Politik und alle möglichen Systeme unter Druck setzen. Und wer nicht mit auf die Straße gehen will, kann auch an die Initiativen spenden zum Beispiel, um eben so private Gutachten mit zu finanzieren. Denn ne, wer finanziert denn sowas? Das machen Angehörige und das machen engagierte Menschen.
Oder einfach auch sich und Mitmenschen aufklären darüber. Genau. Über diesen Fall und die Verhältnisse.
Ich finde, es ist kein leichtes Thema, selbstverständlich nicht, aber es ist einfach ein so, so wichtiges Thema, weil ja auch in den letzten 2 Jahren wieder viel über Polizeigewalt auch gesprochen wurde. Und Polizeigewalt gibt es nicht erst seit gestern und Polizeigewalt gibt es auch nicht nur in den USA, sondern, ich sag's nochmal, 2005 ist Uri Jallo ums Leben gekommen. Es ist einfach schon unfassbar lange her.
Und es ist umso wichtiger, das nicht zu vergessen, auch egal, wie lange es her ist, sondern genau, ich finde, das ist einfach immer noch das Präsente an diesem Fall ist. Kein Vergeben, kein Vergessen.
Genau so. Also, was wir ja da rausziehen können, es ist auch wieder glorreich, Urijalos Fall ist in Dessau passiert, in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt. Wir wollen ja heute auch über den Osten, über Ostdeutschland, über Ostidentitäten sprechen. Und gerade so Nazis, Gewalt und so sind ja da einerseits Themen. Aber warum ist für uns dieses Thema wichtig? Warum haben wir uns das Thema gewählt? Ich habe vorhin auch gesagt, wir freuen uns irgendwie auch auf das Thema. Zum einen haben wir festgestellt, es passt total gut. Der Tag unserer Aufnahme ist ja der 11. November. Und vor 2 Tagen war das 32. Jubiläum des Mauerfalls. Wir sind beide nach dem Mauerfall geboren, nach Wendekinder, wenn man das so sagen will. Warum ist es relevant, dass wir uns mit dem Thema befassen? Genau, wir kommen beide aus Ostdeutschland. Wir haben beide Familien, die aus Ostdeutschland kommen. Und uns fällt immer wieder auf, dass einfach das immer noch ein Thema ist. Dass es immer noch wichtig ist, über Ostdeutschland oder über Identitäten differenziert zu sprechen, gerade wenn es um Ost und West geht und gerade wenn es um darum geht, Stimmen laut zu machen, die auf Themen anders gucken. Und unser Podcast hat ja so ein bisschen so eine popkulturell queer-feministische Perspektive. Und ich habe festgestellt, es gibt aus meiner Sicht wenige ostdeutsche Stimmen, die auf diese Themen differenziert gucken. Und das machen wir einfach heute so ein bisschen.
Yay! Yeah. Und um ein bisschen smooth einzusteigen, starten wir wie immer mit unserer Schnellfragerunde. Wir haben insgesamt 5 Fragen, die wir jeweils vorher nicht kennen und spontan darauf antworten sollen. Heute darf ich beginnen. Und zwar meine erste Frage an dich. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du aus dem Osten bist?
Puh, also gemerkt, ich glaube, dass ich das benannt habe oder mich auseinandergesetzt habe mit, oh, ich bin irgendwie ostdeutsch, das begann dann so, als ich, vielleicht so um die Abi-Zeit, beziehungsweise spätestens, als ich weggezogen bin, also von zu Hause. Und ich bin aber im Osten geblieben und habe dann aber auf einmal mehr zu tun gehabt mit Menschen, die nicht aus dem Osten kamen. Und da habe ich gemerkt, dass ich aus dem Osten bin. Genau, was das genau bedeutet, kann ich dir später erzählen.
Bitte, unbedingt. Danke.
Okay, meine Frage an dich ist, gibt es für dich typische Ostwerte?
Also mir fallen sofort ganz viele ein, die sozusagen so propagiert werden. So klasse in dem Narrativ, klassisches Klischee, ostdeutsches Ding ist natürlich so Zusammenhalt. Früher gab es mehr Zusammenhalt unter Menschen. Dann diese Form von Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, als aber auch von sich durchbeißen können, also so eine gewisse Stärke und Willenskraft. Das würde ich so sagen, sind so positiv besetzte ostdeutsche Werte. Ich finde es aber alles schwierig und ich würde alle in Frage stellen. Allein dieses Dings von früher gab es mehr Zusammenhalt ist natürlich auch eine privilegierte Perspektive, wenn ich irgendwie überlege, ne, das System an sich war ja nicht zusammenhaltsfördernd, es gab irgendwie eine Stasi. Und wenn ja, welche Leute haben dann überhaupt wie zusammengehalten? Also Ausschluss von Minderheiten ist halt ein ultra großes Thema, was aus meiner Perspektive heraus komplett totgeschwiegen wird im Osten, weil es natürlich auch aus so einer Staatstradition herkommt von, das gibt es im Sozialismus nicht oder das darf es im Sozialismus nicht geben.
Wir sind doch hier alle gleich.
Genau, deswegen werden alle Ausgrenzungsmechanismen irgendwie verdeckt, vertuscht, bewusst vertuscht. Und das macht natürlich was auch mit den Menschen, die zur Dominanzgesellschaft gehören und die das dann auch entsprechend nicht wahrnehmen, weil es bewusst staatlich gesteuert wird, dass es nicht wahrgenommen werden soll. Und deswegen finde ich gerade diese Form von Zusammenhaltsgeschichte, finde ich, ultra problematisch. Es war jetzt schon wieder richtig, es war schon ganz, ganz viel.
War eine gute, schnelle Antwort.
Ja.
Danke.
Welches Kulturgut, also Kulturgut in Anführungsstrichen, ja, alles Mögliche von, keine Ahnung, Fernsehserie, Buch, Musik, Schokolade, whatever. Welches Kulturgut ist für dich Osten pur?
Ziemlich klar so Sandmännchen. Ich glaube, das ist auch so eine Standardantwort wahrscheinlich, aber tatsächlich kommt mir das in den Sinn. Aber auch, und das ist wirklich was sehr Persönliches, was in meiner Familie sehr dominant war, sind die DEFA-Märchen. Also so die Märchenverfilmungen aus DDR-Zeiten. Und tatsächlich merke ich, wenn ich heutzutage Märchenfilme sehe, ich messe die immer an diesen DEFA-Filmen. Ob ich die jetzt total gut finde oder nicht, sei dahingestellt, aber das ist für mich Osten und genau. Mhm.
Ja, krass.
Und auch Kindheit. Also ich glaube, dass das ist das, was ich damit verbinde. So meine Kindheit, wenn du jetzt nach Kulturgut fragst, könnte ich ja auch Sachen beantworten, die heute im Osten für mich eine Rolle spielen. Aber da, ich denke sofort an Kindheitssachen. Mhm. Genau.
Voll, ja.
Mhm. Okay, meine nächste Frage an dich ist, welches Klischee, und damit meine ich eins, nicht fünf, sondern eins, welches eine Klischee stimmt aus deiner Sicht über den Osten?
Oh, das finde ich eine schwierige Sache. Ich finde, ein Klischee, was stimmt, ist eine Geschichtsverklärung, dass oft gesagt wird, dass Menschen aus dem Osten sich zu wenig mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, auf eine kritische Art und Weise. Das ist ein Klischee, was mir gerade von Menschen, die irgendwie im Westen groß geworden sind, immer wieder begegnet. Und das würde ich sagen, stimmt. Weil ich glaube, es wird schon zu analytisch, aber ich würde behaupten, dass durch diesen Wegbruch dieses Landes und durch ganz viel Wegbruch der Identität ist es viel schwieriger, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, weil die eigene Identität, die verloren gegangen ist, natürlich rückwärts gedacht automatisch positiv überhöht wird, weil sich danach gesehnt wird, aus einer Form von Hilflosigkeit heraus. Aber kritische Auseinandersetzung mit dem Osten ist etwas, was zu wenig passiert im Osten.
Mhm. Danke.
Meine nächste Frage an dich. Was ist dein Lieblingsurlaubsziel im Osten?
Ostdeutschland oder Osten?
Ostdeutschland, ehemalige DDR-Gebiet.
Ich kann das nicht priorisieren. Also ich finde die Ostsee sehr schön, wenn sie nicht überlaufen ist, wie sie halt häufig ist. So, ich bin da gerne an manchen Orten und ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, ich bin am Rand vom Harz groß geworden und finde auch den Harz total schön, also als Naherholungs-Naturgebiet, wie auch immer ich das jetzt bezeichnen möchte. Also ich finde tatsächlich, das super schöne Ecken da und super viel Natur, die auch mega spannend ist zu erkunden. So. Also da habe ich schöne Kindheitsmomente dran und ich bin da heute auch nach wie vor gerne, auch wenn ich nicht so oft vielleicht dort bin. Und zwischen Harz und Ostsee gibt's noch eine Menge mehr, wo ich so denke, ja, auch das ist sehr schön. Ja.
Okay, danke dir.
Okay, nach dieser Schnellfragerunde, wie jedes Mal üben wir das noch ein bisschen mit dem Tempo.
Die Fragen sind halt so gut, deswegen muss dann auch so viel erzählt werden. Oder muss ich so viel erzählen?
Genau, die gehen ja auch schon so genau rein ins Thema. Wir haben ja, also ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, so, ne, unsere Perspektiven auf Ostdeutschland sind ja vielleicht auch sehr, sehr ähnlich oder manchmal vielleicht auch sehr verschieden. Und wir haben ja im Vorfeld darüber geredet, okay, wie ist eigentlich so unser Zugang zu Osten und Ostidentität? Wir hatten eben schon ganz kurz in den Fragen so ein bisschen so, wie hat sich eigentlich unsere Auseinandersetzung damit entwickelt? Haben wir das schon immer thematisiert für uns oder nicht? Und ich bin ja tatsächlich nie weggezogen aus Sachsen-Anhalt. Also ich bin in Sachsen-Anhalt ein paar Mal umgezogen, aber bin nie rausgekommen aus dem Bundesland. Und du dagegen bist ja schon, hast ja auch mehrere Jahre woanders gelebt. Und ich finde es spannend, vielleicht zum Einstieg, wenn wir mal raufgucken, so wie hat sich denn unsere Auseinandersetzung mit Ostdeutschland, mit ostdeutschen Identitäten so entwickelt? Vielleicht auch ja in den letzten Jahren, vielleicht so seitdem wir von zu Hause ausgezogen sind bis heute.
Also ich würde sogar vielleicht sogar schon vorher anfangen, weil ich hatte so als Kind, jugendliche Person immer so eine Ablehnungshaltung diesem ganzen Thema gegenüber, weil das bei mir zu Hause in der Familie permanent Thema war. Dadurch, so wie es auch so bei so diversen Schulthemen war, wenn ich das zu oft höre, habe ich so gedacht, oh, jetzt reicht's doch. Gleichzeitig war es dadurch natürlich immer präsent irgendwie so, ne? Wie war sozusagen ein Leben früher, also sozusagen vor meiner Geburt? Und ich bin ja schon während der Schule irgendwie durch so verschiedene Sachen, die ich gemacht habe, so mit so Leuten aus dem Westen, sage ich mal, Jugendlichen in Kontakt gekommen. Also gerade so, ich habe bei Jugend debattiert ja mal mitgemacht und da gab es Bundestreffen und da war es so, aus Sachsen-Anhalt kommen, war schon immer, es war uncool und es war immer eine Abwertung.
Das stimmt, und das kann ich auch erinnern, kann ich auch unterschreiben.
Ich habe das lange Zeit an diesem Bundesland festgemacht, weil Sachsen-Anhalt ist deutschlandweit auch wirklich eines der uncoolsten Bundesländer so. Aber mir ist erst später so aufgefallen, dass es ganz viel mit so Ostklischees zu tun hat. Und ich habe in der Zeit auch angefangen, mir so dialektalen Sprachgebrauch abzutrainieren. Also, dass ich bewusst darauf geachtet habe, wie ich spreche, welche Worte ich verwende.
Das stimmt aber total. Also, ich kann mich auch erinnern, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen, unterschiedlichen Jahrgängen. Und also stimmt, es gab so eine Phase, wo wir alle so, oder viele von uns sehr darauf geachtet haben, nicht so krass Dialekt zu sprechen. Und im Rückblick betrachtet ist es total lächerlich. Weil wenn ich dann so dran denke, wie wir geredet haben, haben wir natürlich total mit Dialekt geredet. Aber das stimmt. Also ich hatte auch, ich habe immer mal so Ferienlagerbetreuung gemacht und halt nicht irgendwie bei uns um die Ecke, sondern irgendwie weiter weg. Und da bin ich auch mit Menschen, also da waren vor allem Menschen aus Westdeutschland. Und das stimmt, da habe ich auch so ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, so mit irgendwie ist es uncool und so ein bisschen belächelt. Oft wussten Leute gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das begegnet mir heute noch und das irritiert mich maßlos, weil ich so denke, auch ihr habt doch in der Schule gelernt, dass es 16 Bundesländer gibt. Also selbst wenn du noch nie da warst, aber und das ist aber vielleicht sehr exemplarisch dafür, dass es einfach überhaupt nicht auffällt. Ne? Es gibt nicht so viel Besonderes vermeintlich und es gibt nichts irgendwie, was so das hervorhebt, außer viele Klischees und viel so DDR-Assoziationen.
Genau, und so für mich hat dieser Auseinandersetzungsprozess da mit so einer sprachlichen Abwertung oder sowas angefangen auch. Und dann bin ich ja sozusagen super weit in den Osten gegangen und habe ein Jahr in Vietnam gelebt. Und da war sozusagen die Herkunft, wo aus Deutschland Menschen herkommen, ultra wichtig. Weil DDR und Vietnam waren ja sozusagen, sind ja Brüder, sozialistische Brüderstaaten gewesen. Es gab ganz, ganz viele Vertragsarbeitende aus Vietnam auch in der DDR und deswegen haben die dann auch wieder zurückgegangen sind. Also das finde ich sowieso, ne, das Thema, wie DDR mit Vertragsarbeitenden umgegangen ist, gerade nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, ist ein ultra wichtiges Thema, was aufgearbeitet werden muss. Aber jedenfalls war das sozusagen auch irgendwie so aus Ostdeutschland zu kommen, in Vietnam immer ein Thema. Einfach, weil viele Leute da auch einen Bezug zu hatten so, ne? Und Orte auch einfach kannten. So, ne? Da war Sachsen-Anhalt gar nicht so unbekannt wie jetzt vielleicht in Westdeutschland, was irgendwie so absurd ist, aber ne, weil es da einfach so eine Verbindung gab. Und danach bin ich ja nach Berlin gezogen und habe dort auch ganz lange Zeit jetzt gelebt. Und ich habe so sehr enge Friends Group, die auch von unterschiedlichen Orten herkommt. Aber aus diesem engen Kern von 5 Leuten sind 3 aus Ostdeutschland beziehungsweise Ostberlin, eine Person aus Westberlin und ein sehr guter Herzensmensch von mir kommt auch noch weiter aus dem Osten, aus Russland. So. Und da ist diese Auseinandersetzung von Ostbiografie immer Thema gewesen. Also allein, weil wir auch im Vergleich zueinander festgestellt haben, was wir für gleiche Erfahrungen gemacht haben, obwohl wir aus Sachsen-Anhalt, aus Lichtenberg, also Ost-Berlin oder aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, dass es so viele Überschneidungen gibt, gerade auch so, was Biografien unserer Eltern angeht, was so Themen angeht, mit denen wir groß geworden sind, die uns geprägt haben irgendwie. Und da war das, genau, da ist es immer ein Thema gewesen. Und ich habe auch festgestellt, so furchtbar ich das finde, weil ich mich am Anfang ganz stark dagegen gewehrt habe, ah ja, Ost-West, das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo das keine Rolle mehr spielt. Aber ich habe ganz stark festgestellt, es spielt immer noch eine Rolle. Es spielt voll eine Rolle, mit welchen Leuten ich mich wie identifizieren kann und wo wir auch einfach Gemeinsamkeiten irgendwie haben. Da spielt so eine Ost-West-Herkunft voll eine Rolle und es spielt auch voll eine Rolle, wie ich irgendwie gesehen werde. So. Also es war immer Thema.
Mhm. Ja, spannend. Also kann ich total gut andocken. Ich habe gerade gedacht, dass ich tatsächlich doch gerade überlegt habe, okay, ja doch, ich habe das erste Mal, dass ich so aus dem Osten komme oder Ostdeutschland, ist mir tatsächlich auch schon viel früher zu einem Thema geworden, nämlich in der Schule, als es darum ging, die zweite Fremdsprache zu wählen. Und bei uns in der Schule konnte man ja wählen zwischen Latein, Französisch und Russisch. Und für mich war eine ganze Zeit dann klar, dass ich natürlich Französisch wählen werde, weil das war irgendwie eine prestigeträchtige Sprache und für mich irgendwie cool und ne, so ein bisschen so assoziiert. Und ich habe im Endeffekt Russisch belegt, weil zum Beispiel meine Eltern gesagt haben, naja, Russisch haben wir doch in der Schule noch gelernt, da können wir dir wenigstens noch ein bisschen helfen. Zu Französisch haben wir keinen Zugang. Wir auch im familiären Umfeld eine Person haben, die Russischlehrerin war. Und also so, und da habe ich gemerkt, ach ja, naja, dann belege ich jetzt diese Sprache, aber macht ja voll Sinn, wenn ich dann irgendwie da meine Frage habe, meine Eltern fragen zu können. Aber ich da so mich auseinandergesetzt habe, ah ja, okay, warum konnte man denn eigentlich Russisch nur lernen in der Schule bei meinen Eltern? So, warum so, ne? Und dann begann das so. Und das war 7. Klasse. Genau, das fiel mir gerade noch so ein. Und tatsächlich, das, was du beschrieben hast, mit irgendwie, mit wem fühle ich mich irgendwie näher, wenn ich mit Leuten spreche und mit wem habe ich irgendwie überschneidende Erfahrungen, auch wenn wir in total anderen Städten aufgewachsen sind oder auf dem Dorf oder in der Stadt. Tatsächlich sind es auch oft ostdeutsche Menschen und ich merke das auch im Arbeitskontext viel, dass Menschen, die auch eine Ostsozialisation haben, nochmal ganz anders Sachen nachvollziehen können. Beziehungsweise ich mit Menschen, die in Westdeutschland sozialisiert sind, andere Themen habe. Ich habe das im Freundeskreis, dass ich auch eine sehr enge Gruppe von FreundInnen habe, die ich aus dem Studium kenne und einige Menschen dort kommen eben aus Westdeutschland und ich habe mit denen immer mal wieder, oder ich merke, dass wir immer mal wieder so Geldthemen haben, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Egal, ob wir jetzt vielleicht ein ähnliches Einkommen haben oder nicht, ich merke, dass ich da eher so ein bisschen auf so ein bisschen sparsamer bin oder da irgendwie vielleicht auf manche Sachen anders gucke und irgendwie so, da, dass es dann irgendwie darum geht, naja, muss ich jetzt hier vielleicht nicht ausgeben oder so. Und meine WestfreundInnen, ich mache das gerade in Anführungszeichen, einen ganz anderen Zugang und einen ganz anderen Umgang mit haben. Und ich da auch merke, dass das in Form von Erziehung selbstverständlich ist. Das ist natürlich auch in unterschiedlichen Familienkontexten auch anders. Aber ich glaube auch, dass das auch ein Ost-West-Ding ist in unserer Generation noch. Ist zumindest meine Wahrnehmung.
Und was ich auch ganz, also was, weil du gerade so diese Perspektive angesprochen hast, so mit dieser sehr guten Freundin von mir, die aus Russland kommt, da gab es immer ein Struggle auch so von, welche Perspektive wird jetzt anerkannt, und dieses Klischee von der Westen spricht über den Osten, was du in Deutschland hast, ist ja global gesehen genau das Gleiche. Wie spricht sozusagen Westeuropa über Osteuropa? Welche Diskurse werden da wahrgenommen oder wer dort wird da irgendwie mit welcher, ich will es eigentlich nicht machen, weil es auch so ein Klischee ist, aber ich muss dieses Wort einfach in den Mund nehmen, mit welcher Arroganz wird über welche Leute gesprochen und wem wird was abgesprochen auch. So, ne? Und ich habe ganz stark auch das Gefühl gehabt, dass generell so diese Ost-Thematik wird ganz stark abgesprochen im Sinne von, na, diese, was ich vorhin auch angesprochen habe mit der eigenen Kritikfähigkeit oder der eigenen Reflexionsebene von zu erreichen, die wurde mir auch abgesprochen, dass ich nicht sozusagen darüber reflektieren kann, wo ich eigentlich herkomme und da verschiedene Dinge nicht sehen würde. Und ich würde schon sagen, dass ich habe ganz viele unterschiedliche Reflexionsstadien in meinem Leben durchgemacht, wie ich sozusagen auch meine eigene irgendwie Herkunft sehe oder wie ich das irgendwie auch reflektieren kann für mich. Und das ist ja, also das ist so ein Reflexionsvermögen da abzusprechen, what the fuck, was soll das denn?
Voll, also, und also du sagst gerade, ja, du willst das Klischee nicht bedienen, aber also tatsächlich, ich finde auch schon, das kann man schon so sagen, dass es da irgendwie so ein bisschen einen arroganteren Blick gibt dann oftmals, ne? Und auf gar keinen Fall pauschalisierend. Und ich rede ja nicht darüber, dass alle Ostmenschen und alle Westmenschen so und so sind, aber ich habe das auch erlebt irgendwie. Und tatsächlich Reflexion, ich habe mir da im Vorfeld auch Gedanken gemacht und ich habe ja so die These tatsächlich, dass wir als so Nachwendegeneration vielleicht sogar mehr Reflexionsebenen haben als vielleicht Menschen, die in Westdeutschland sozialisiert sind, auch nach der Wende sozusagen, weil wir ja durch unsere Familien, durch unsere Eltern und Großeltern und wer da noch alles in unserem Umfeld ist, Lehrkräfte, ja viel auch so den DDR-Einblick noch bekommen haben. Also ne, wir hatten das in unserer Schnellfragerunde, dass ich sofort Sachen aus meiner Kindheit assoziiere und ich merke, als ich mich auf das Thema heute vorbereitet habe, dass ich ganz viel bei so DDR war, dass ich ganz viel über DDR nachgedacht habe und ganz oft mich erinnern musste, nee, also Osten ist nicht nur DDR und gleichzeitig habe ich ja natürlich aber den Einblick in dieses kapitalistische System, in dem ich aufgewachsen bin und in dem wir heute noch leben. Also ich habe eigentlich viel mehr Einblicke und Reflexionsebenen und ich verstehe das vielleicht auch noch mal mehr, weil ich nicht so von außen auf das alles raufgucke, denn auch die DDR-Sozialisation meiner Eltern ist ein Teil von mir. Und das ist natürlich eine Perspektive und ich habe nicht alle DDR-Perspektiven, aber genau, vielleicht schon mal eine mehr, als wäre ich irgendwie in Köln aufgewachsen.
Voll. Und ich habe auch das Gefühl so, mir geht es, oder andersrum gesagt, mir geht es irgendwie mittlerweile ganz oft so, dass ich das viel mehr zu schätzen weiß und dass ich das auch viel mehr schätzen kann. So. Also was ich vorhin gemeint habe, so wenn meine Mama mir früher irgendwie so Musik gezeigt hat, die sie so in ihrer Jugend gehört hat zum Beispiel, so, da habe ich mir gedacht, finde ich total kacke. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie Der blaue Planet von Karat höre, da geht mir das Herz auf. Das ist, finde ich, ganz toll. Da kommen mir die Tränen so, weil das einmal natürlich irgendwie so eine Assoziation ist von, das hat mir meine Mutter früher gezeigt, aber gleichzeitig kann ich auch irgendwie verstehen mittlerweile, was solche Songs auch einfach für eine große Bedeutung für sie gehabt haben, für vielleicht viele Menschen auch, die das in der DDR damals gehört haben und ich das so gut nachempfinden kann irgendwie und dann denke, wow, krass, was ist das eigentlich für krasse Musik und wie viele Bedeutungsebenen schwingen da irgendwie gleichzeitig mit.
Voll, naja, und wie viel Schmerz steckt da vielleicht auch drin und in diesen Erzählungen so, ne? So, sowohl in diesen Songs, die zu DDR-Zeiten entstanden sind, aber auch in Ostmusik, Ostfilmen, die nach der Wendezeit entstanden sind. Ich weiß, dass ich als Kind total viel gefragt habe und ganz viel so, also ne, man nimmt ja natürlich immer erstmal das an, was man selber kennt, wie man selber aufwächst und wenn meine Eltern dann oft gesagt haben, nee, na, wir konnten ja nicht, genau, Schallplatten ist so ein Beispiel. Meine Eltern haben ganz viele Schallplatten zu Hause gehabt immer schon und ich habe mir die als Kind gerne angeguckt oder irgendwie aufgelegt dann auch. Und auf ganz vielen von diesen Schallplatten stand zum Beispiel Rolling Stones in russischer Schrift drauf. Und warum habt ihr euch die denn nicht mit lateinischen Buchstaben gekauft? Und mein Vater hat mir dann erklärt, na ja, die konnte man bei uns nicht kaufen. Das war Westmusik. Also ich musste die in Moskau kaufen, weil ich die da irgendwie gekriegt habe dann. Und dann habe ich die natürlich mit den russischen Buchstaben gekauft, so, ne? Und das zu verstehen und da irgendwie zu merken, ah ja, krass, das ist irgendwie so ein ganz anderes Aufwachsen, ein ganz anderer Zugang und vielleicht auch deswegen irgendwie so ein anderes Festhalten an Dingen so, ohne das irgendwie verklären zu wollen und ohne das irgendwie alles toll zu reden und so, ne? Aber ich habe das Gefühl, ich kann, je älter ich werde, da auch immer besser verstehen, warum Menschen, die in der DDR sozialisiert worden sind, manchmal auch wütend werden, wenn über Ostdeutschland irgendwie super pauschal geredet wird oder nur so geredet wird, als würden hier nur Nazis leben und als würden irgendwie die Leute doof sein, so, ne? Weil ja, an vielen Klischees ist was dran, aber da werden ja ganze Lebensentwürfe abgesprochen und da werden ganze Existenzen abgewertet, ne? Und irgendwie, es wird irgendwie immer gesehen, in Ostdeutschland gibt es so viel Arbeitslosigkeit. Ja, die gibt es. Und ja, hier gibt es Städte, wo einfach mega viel Leerstand ist. Aber warum ist es so? Also, das ist tatsächlich so ein Punkt, da merke ich, da kann ich mich richtig in eine Leidenschaft reinreden, weil ich das zum einen selber erst verstehen musste, aber auch merke, wie emotional ich da werde, weil ich finde das so kurz gegriffen. Ich finde das so, ich verstehe nicht, warum das Menschen nicht verstehen können, so, weil es ist ein leichtes, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt irgendwie kürzlich eine Dokumentation geguckt, da hat es irgendwie eine Person auf den Punkt gebracht, von warum Menschen nach der Wende keine Jobs vielleicht mehr gefunden haben und auch so sozial ausgegrenzt waren oder vielleicht auch jetzt ein bisschen so komische Käuze sind, weil früher in DDR-Zeiten das viel in so, der Betrieb war so der Lebensmittelpunkt von Menschen. Mhm. Und dort wurde das ganze soziale und das ganze kulturelle Leben drüber organisiert. Da gab es irgendwie einen Kindergarten, einen Betriebskindergarten, wo deine Kinder reingegangen sind. Und dann
Urlaubsfahrten.
Es gab irgendwie Feste. Es gab noch hinterher irgendwie einen Sportevent. Und es lief alles über diesen Betrieb. Und als die Betriebe nach der Wende enteignet wurden, ist das alles weggefallen für die Leute. Und die Menschen haben keinen Anschluss mehr gefunden. Es war ein komplett neues System.
Spannend, nur kurz als Einwurf, dass sich der Kapitalismus ja aktuell genau wieder dahin orientiert. Also, ne, brauchst ja nur so Riesenfirmen wie Apple oder sowas, die genau sowas ja jetzt auch machen, um Mitarbeitende an ihr eigenes System zu binden. Finde ich gerade eine super spannende Sache.
Voll, und das ist genau das, ne, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern über sowas rede oder irgendwie darüber rede, so, ah ja, bei uns im Team wird jetzt gerade darüber geredet, ob wir dies, das machen oder ob wir. Ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, aber genau das, was du gerade sagst von Apple, dann sagt meine Mutter, ja, war alles schon mal da. Oder als ich meine Abschlussarbeiten im Studium über Inklusion geschrieben habe und es irgendwie darum ging, mehr Kinder irgendwie zusammen lernen zu lassen und meine Mutter gesagt hat, naja, zu DDR-Zeiten war das irgendwie normal. War es normaler, dass Menschen zusammen zur Schule gegangen sind. Und ich will das nicht verklären, wie du vorhin eingangs auch gesagt hast, marginalisierte Gruppen, Menschen, die von Rassismus betroffen sind irgendwie hinten runtergefallen oder sind irgendwie übelst diskriminiert worden, auch zu DDR-Zeiten schon. Aber eben genau dieses, um nochmal auf dieser Ebene zu bleiben von, ja, es entwickelt sich jetzt auch immer wieder dahin, dieser ganze Nachhaltigkeitstrend mit Unverpacktläden und mit irgendwie Stoffnetzen einkaufen zu gehen, das war halt in DDR-Zeiten gang und gäbe, weil es nicht anders ging so. Also ein bisschen surreal ist es halt an manchen Stellen schon. So. Mhm. Und da kann ich starke Emotionen von Menschen nachvollziehen, die noch älter sind als wir.
Voll, und ich finde diese Form von, also diese fehlende gesellschaftliche, emotionale Aufarbeitung dessen, was ist dort eigentlich passiert, und dafür auch irgendwie richtige Worte finden. Ich finde, allein diese Wiedervereinigung ist ja faktisch keine Wiedervereinigung gewesen, sondern es ist ja eine kolonialistische Ausbeutung, die von den alten Bundesländern auf die neuen Bundesländer passiert ist. Und das auch irgendwie so zu benennen, dass halt ein Anschluss passiert ist, der wirtschaftlich ausgebeutet wurde, der kulturell ausgebeutet wurde oder kulturell tot gemacht wurde. Es gab sozusagen hinterher nur ein System, was übernommen werden sollte, und es gab nichts, was gemeinsam gefunden wurde. Und dieses Unsichtbarmachen dieser Identität von heute auf morgen ist einfach ein krasser Einschnitt in das Leben aller Menschen, die das mitmachen müssen. So.
Voll. Das finde ich total interessant. Ich habe da auch in einem Podcast irgendwie einen Wissenschaftler sprechen hören, wo es genau darum geht, so, na, dass oft dieses Bild gezeichnet wird in Medien. Also, dass der zum einen sagt, es gab irgendwie eine Studie, frag mich bitte nicht von wann und von wem. Das kann aber diesen Podcast, können wir ja auch nochmal empfehlen dann im Nachgang, dass die häufigsten Worte in Berichterstattungen über Ostdeutschland, und ich rede nicht von der DDR, sondern ich rede über Ostdeutschland, Armut und abgehängt sind. Und dann ging es so ein bisschen in diesem Podcast darum, warum ist es denn so? Warum wird es so dargestellt? Warum wird Osten oft als so eine Verliererregion bezeichnet? Und die These war sozusagen, dass eben der Aufschwung im Osten nach der Wende ausgeblieben ist, den man irgendwie erwartet hat. Ne? Wirtschaftswunder im Westen gab es halt in den 50er Jahren ja schon mal. Und man hat irgendwie erwartet, dass das jetzt 1:1 rüberschwappt. Was man irgendwie nicht mitbedacht hat, ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass da irgendwie Menschen mit Emotionen, mit Leben, mit Lebensentwürfen sind. Und die hat man nicht mitgenommen. Und sozusagen jetzt da so eine Erklärung einfach zu finden, ah ja, Ostdeutschland hat nicht richtig mitgemacht. Die wollten nicht. Und deswegen ist der Aufschwung ausgeblieben. Das sieht man ja, die haben ja jetzt auch alle Arbeitslosigkeit und so.
Oh, da möchte ich aufschreien. Wie perfide ist das denn, dass Voll. Das ausbeutende System sagt, du bist schuld daran, dass du ausgebeutet wirst.
Aber das ist ja genau das, ne? Weil da die Schlussfolgerung in diesem Podcast war nämlich eben auch, Westdeutschland ist ja, oder westdeutsche Menschen in dem Moment sind die VertreterInnen des Siegersystems. Und genau dieses Ausbeutung, ne, du hast es jetzt als kolonialistisch bezeichnet, wie auch immer man es bezeichnet, Gewinner, Verlierer, das ist eben genau das, was sich zeigt. Das ist das, was sich zeigt, wenn wir gucken, dass ja auch heute im Journalismus zum Beispiel, wir hatten das in unserer Bundestagsfolge, glaube ich, Bundestagswahlfolge, ja. Da haben wir klargestellt oder haben wir auch irgendwie gesagt, naja, viele Berichterstattungen über Osten heißt immer, der Osten hat gewählt. Und wenn es aber über Westdeutschland gesprochen wird, dann heißt es Nordrhein-Westfalen hat gewählt, Schleswig-Holstein hat gewählt, dies, das hat gewählt. Und der Osten ist immer der Osten. Und warum ist es so? Weil vor allem an den Schlüsselpositionen in den Verlagshäusern oft eher westdeutsche Menschen sitzen. Weil eher westdeutsche Menschen an den Positionen sitzen, wo sie schreiben und berichten. Und warum ist es so? Weil viele Betriebe enteignet wurden und weil viele Unternehmen in Ostdeutschland vor allem auch übernommen worden von westdeutschen UnternehmerInnen und das auch bis heute sich ja weiterzieht.
Na, und weil es einfach ein kapitalistisches System ist, dass solche Sachen auch einfach weitervererbt werden innerhalb einer gewissen Klassenzugehörigkeit, so, ne? Und wer ist nun mal im klassistischen System besser gestellt? Die Leute, die schon immer im Kapitalismus waren.
Voll.
Natürlich haben die mehr Kapital, haben die mehr Connection, mehr Verbindungen, mehr auch Handlungsmacht, sich innerhalb eines Systems zu bewegen, so, ne? Das ist ja irgendwie genau so ein Punkt daran, auch wie kommt, also wenn jetzt auf einmal das System, was ich kenne, wegbricht, kann ich mich natürlich nicht von jetzt auf gleich umstellen, weil ich natürlich nicht weiß, wie soll ich mich da jetzt neu wie soll ich da jetzt neu agieren in Strukturen, die ich überhaupt gar nicht kannte vorher, so, ne?
Naja, und ich glaube, das Ding ist eben so ein bisschen, oder zynisch könnte man sagen, es ist vielleicht auch so gewollt. Also es ist so gewollt, dass es sich das auch nicht auflöst, perspektivisch so, ne? Also, dass es eine Erzählung gibt von einem Unten und einem Oben und dass es sozusagen ein schönes Bild ist, sozusagen, ja, hier im Osten, Dunkeldeutschland. Hat meine Freundin zu mir gesagt, die aus Westdeutschland kommt, oh puh, naja, dass du da noch in Dunkeldeutschland lebst. Und ich dachte so, was ist denn dein Problem? So, ne? Da spielte sie natürlich an auf Arbeitslosigkeit, viel Leerstand, Nazis. So. Das ist die Erzählung, das ist das Narrativ, was irgendwie ankommt. Und ich will das gar nicht schönreden. Ey, wir haben ja richtig viele Nazis und wir haben ja echt viele Probleme und wir haben ja auch viel Arbeitslosigkeit. Aber mich regt das ganz oft auf und dich ja offensichtlich auch, ne? Hatten wir ja jetzt gerade, dass es so kurz erzählt wird, dass nicht nach den Ursachen gefragt wird und dass nicht danach gefragt wird, warum sind denn die Menschen hier? Natürlich gibt es hier so die richtig Hardcore-Nazis, die, auch das hat sich irgendwie in den Familien weitervererbt, aber warum wählen denn zum Beispiel viele Menschen inzwischen AfD, die vielleicht früher mal die Linke gewählt haben in Ostdeutschland? Warum sind denn so klassische Arbeiter-SPD-Familien auf einmal eher so, laufen bei den QuerdenkerInnen mit, laufen irgendwie auf irgendwelchen komischen Nazi-Demonstrationen. Warum ist es so? Warum sind vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen diese ganzen Nazis unterwegs, ne?
Also ich habe da ganz viele Punkte. Also ich finde auch, also zum einen ist es dieses Narrativ, was auch immer noch bedient wird, nutzt natürlich hauptsächlich den Westen, weil dadurch die eigenen auch bestehenden Missstände verdeckt werden können. Es ist ja nicht so, dass irgendwie es nur im Osten Teil von Deutschlands irgendwie ein Rassismusproblem geben würde oder ein Problem mit Rechtsextremismus. Die gleichen Sachen gibt es natürlich auch irgendwie in Westdeutschland, also im Ruhrpott. Also krasse große Nazi-Szene so, ne? Aber allein immer so zu tun, das würde nur in Sachsen stattfinden als Beispiel, bedient natürlich dieses Klischee, wir müssen uns nicht vor den Dreck vor der eigenen Haustür kehren, so nach dem Motto. Und ich finde, woher kommen diese Strukturen, woher kommt das? Das hat genau was damit zu tun, was ich irgendwie eingangs auch mit gemeint habe, dass marginalisierte Gruppen in einem DDR-System faktisch nicht existieren durften. Oder systemmäßig nicht existieren durften und einfach so weit in den Rand gedrängt wurden, ne? Also es hat ja schon in der frühen Kindheit einfach angefangen mit so Erziehungsheimen, wo Jugendliche weggesperrt wurden, die nicht systemkonform waren, irgendwie auch krass im ländlichen Raum, so, ne? Also da ist ja Torgau ist ja dieses bekannte Beispiel mit dafür, ne, wo krasse Sachen passiert sind und das aber so weit von Gesellschaft ferngehalten wurde. Oder allein, was ich vorhin gemeint habe, was ist mit den vietnamesischen VertragsarbeiterInnen passiert? So, ne? Erstmal diese Umstände, mit denen sie nach Deutschland gekommen sind, das war komplett gewollt, dass sie isoliert gewohnt haben, gelebt haben, gearbeitet haben, damit es keinen Austausch mit der Bevölkerung gab irgendwie, ne? Weil das alles schön von einer weißen Dominanzgesellschaft rausgehalten wurde. Also genau das Gleiche ist es irgendwie, wenn so auf queere Bewegungen in der DDR geschaut wird oder auf genau solche Widerstandskämpfe. Natürlich haben die nicht so in dem Narrativ, das wir heute haben, nicht so eine große Präsenz wie irgendwie westdeutsche Narrative, wo wir irgendwie klar so von feministischen Wellen sprechen können. Einmal gab es eine unterschiedliche Situation von binären Geschlechtern in der DDR, allein was so Care-Arbeit und Arbeitsverhältnissen von Frauen anging. Gleichzeitig sind es aber auch Narrative, die von einer Dominanzgesellschaft bewusst ferngehalten worden, dass Menschen das strugglen und das, weil es immer so getan wird, als würde es das nicht geben.
Ja.
Und allein dadurch trägt sich ja auch so ein Bewusstsein von Leuten, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft oder einer cis-hetero-Mehrheitsgesellschaft angehören, weiter fort, dass das auf einmal komplett neu ist, wenn ich damit konfrontiert werde, so, ne? Weil einfach gar nicht so viel Kontakt zu marginalisierten Gruppen bestand, wie es vielleicht heute ist. Und dieses Fremdheitsgefühl und Othering-Gefühl ist dadurch viel, viel verstärkter vielleicht für Menschen, die im Osten, also in der DDR groß geworden sind und in Ostdeutschland leben, als für Menschen, die irgendwie in Westdeutschland leben, obwohl die gleichen Klischees und Vorbehalte gegenüber marginalisierten Gruppen beherrschen. Ne? Beispiel vorhin, Ali Schwarzer kommt nicht aus dem Osten.
Nee, natürlich nicht. Aber genau das ist ja auch das Ding, ne? Also zum Beispiel Feminismus ist auch so ein großes Thema, ne? Meine Mutter wird sich wahrscheinlich nicht als Feministin bezeichnen, aber hat gearbeitet und studiert, seit sie denken kann, und hat zwei Kinder gekriegt und ist nie lange ausgefallen. Und also so, wie ist überhaupt Care-Arbeit und also sozusagen die Arbeit von Frauen in DDR-Zeiten geregelt worden? Und das ist natürlich auch alles nochmal, kann man nochmal kritisch angucken, weil das auch systemgewollt ist, dass da irgendwie alle schön arbeiten für das System, ne, und das irgendwie organisiert worden ist vom Betrieb und vom System, dass da möglichst alle sozusagen mitmachen und das Bruttosozialprodukt hochhalten. Aber da wurden Rollen, wie du eben auch schon gesagt hast, ja nochmal ganz anders gefüllt. Die Vorstellung davon, dass sozusagen ich in einer Familie aufgewachsen wäre, wo meine Mutter eine Hausfrau ist, die finde ich total irritierend, so, ne? Also, die kam mir immer schon total antiquiert vor, dass eine Frau nicht arbeiten gehen soll, so. Und ich glaube, dass das hier dass solche Sachen in Ostdeutschland vielleicht viel selbstverständlicher sind, auch Frauen in Führungspositionen, die Zahlen sind hier auch nicht so viel besser, aber durchaus gibt es hier da, glaube ich, andere Bewegungen, oder gab es zumindest lange Zeit, als es vielleicht in Westdeutschland war, weil es eine vermeintliche Normalität war. Und da gab es trotzdem nur Mann und Frau und alles andere dahinter hat man nicht gesehen, ne? Aber dennoch ist sozusagen diese vermeintliche Zurückgebliebenheit des Ostens einfach ein wieder mal zu kurz gedachtes Narrativ so an der Stelle. Und ich würde auch sagen, wir haben irgendwie schon in einer Folge auch über unsere feministischen Prägungen gesprochen. Ich habe ja lange gebraucht, um mich irgendwie als Feministin zu labeln. Aber ich würde sagen, ich war es eigentlich schon immer, weil die Werte, die ich irgendwie von meiner Familie mitbekommen habe, ganz klar feministische Werte sind. Aber auch ein Gerechtigkeitsempfinden, ein großes Gerechtigkeitsgefühl, was ich irgendwie ausgeprägt habe, kommt nicht zuletzt, glaube ich, auch daher, dass auch meine Familie nach der Wende irgendwie wahrgenommen hat, wie hier mit Menschen umgegangen wird, die hier geblieben sind, die in Ostdeutschland auch gut gelebt haben, so, ne? Also, man muss dazu sagen, in meiner Familie gab es keine negativen Einschnitte durch die DDR, durch das DDR-System, ne? Meine Familie ist gut durch dieses System gekommen, was auch ein Privileg ist. Ganz viele Menschen sind durch die Stasi irgendwie wirklich, da sind Existenzen auch zerstört worden, das müssen wir uns nicht schönreden. Aber genau, also insofern glaube ich, da so dieses Gerechtigkeitsempfinden und so dieses, hey, es ist einfach nicht fair, wenn irgendwie jetzt Leute kommen und sagen, wir sind besser, weil wir haben mehr Geld oder mehr Weltoffenheit vermeintlich als ihr und deswegen dürft ihr jetzt hier bestimmte Dinge nicht mehr machen. Das kann ich schon nachvollziehen.
Und ich merke gleichzeitig, dass auch so reflektiert ich jetzt irgendwie denke, dass ich darüber sprechen kann, merke ich selber einfach, dass ich voll die krassen Narrative auch in mir drin trage und die internalisiert habe. Bestes Beispiel war jetzt irgendwie, ich war letztes Wochenende in Dresden und Dresden ist für mich, ich vorher komplett auch dieses Narrativ, es war nicht mein erstes Mal in Dresden, das muss ich irgendwie dazu sagen, aber voll durch die letzten Jahre dieses Narrativ gewesen, oh, in Dresden ist es unsicher, da irgendwie einen Fuß reinzusetzen, gerade irgendwie so als queere Person. Ist da, also ne, Dresden ist halt für mich so dieser Inbegriff von Pegida, von rechten Strukturen, gerade generell Sachsen. Und ich habe Dresden nochmal von einer krass anderen Seite kennengelernt, so, ne? Also Neustadt, Dresden ist halt einfach voll der linke Ort. Und es gibt, also, ne, eine sehr gute Freundin von mir ist da jetzt kürzlich hingezogen und hat uns irgendwie coole Orte gezeigt, selber auch coole andere Leute, die dort in Dresden voll die wichtigen Sachen machen und sich gerade genau gegen diese Strukturen und gegen dieses Narrativ aufstemmen. Und ich habe dort festgestellt, wow, krass, Dresden geht voll ab, voll der geile Ort, will ich am liebsten selber auch wohnen und merke so, dass das auch so, also, ne, was das irgendwie auch mit mir macht, dauernd diese Narrative zu hören, obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann sie nochmal anders einordnen, aber ich kann sie nicht abstellen und werde trotzdem die ganze Zeit beschallt damit.
Aber ich finde, also, oder nicht aber, sondern ich finde tatsächlich, dass das auch die Chance ist, ne? Ich finde, du musst diese Narrative, wir müssen diese Narrative nicht abstellen, denn eigentlich ist das genau dieser Punkt, ne? Zu sagen, ich bleib hier, ich bleib irgendwie im Osten oder ich komme wieder zurück, ist ja auch eine große Chance zu sagen, natürlich habe ich diese Narrative auch, ich habe diese Klischees, ich habe diese Vorstellungen und es ist scheiße, dass wir die haben, aber wir können das nochmal reflektieren, weil wir eben in dieser Nachwendegeneration sind. Wir können so ein bisschen springen zwischen diesen Perspektiven. Wir sind vielleicht so eine Brückenvermittlungsgeneration und können aber Orte neu füllen mit coolen neuen Perspektiven. Wir können gute Verbündete sein und können vielleicht Menschen mehr reinholen, können irgendwie versuchen, zwischen zum Beispiel der Generation unserer Eltern und einer jüngeren Generation so ein bisschen zu vermitteln. Es ist ja auch eine Chance, ne? Also ich will jetzt hier nicht so verklärt irgendwie rausgehen, aber ich will auch sagen, ich glaube, das hat auch ganz viel Potenzial. Und genau diese Erkenntnis, die du da hattest in Dresden, diesen Aha-Moment, ja, den braucht es ja vielleicht manchmal. Ein vorurteilsbewusster Umgang mit der Welt heißt ja nicht, dass du frei von Vorurteilen bist, sondern einfach, dass du irgendwie bereit bist, deine Schubladen im Kopf immer wieder aufzumachen und umzuräumen und dass du irgendwie da einen Weg findest, auch deine eigenen Stereotype zu reflektieren, ne? Und das ist ja was eigentlich super cool ist. Und es gibt immer mehr coole Kunstprojekte, coole mediale Projekte, coole Podcasts, coole Filme, die sich auseinandersetzen mit Ostdeutschland und auch nochmal dem Osten fernab von DDR, so, ne?
Und ich glaube voll, was du gemeint hast, ist auch so dieses Ding von diese Ostidentität, die dort irgendwie so als negativ betrachtet wird, ganz oftmals von außen, ist eigentlich voll was Positives, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich ganz anders nochmal in so Systemen bewegen oder sehe ganz anders meine eigene Handlungsmacht auch in so Systemen. Ich habe kein großes Sicherheitsgefühl im Osten, sage ich mal so. Gerade in ländlichen Regionen fühle ich mich einfach unsicher und weil ich genau weiß, irgendwie als queerer Mensch irgendwie so, als queere Identität ist es halt einfach hart so und sind auch so Strukturen einfach, habe ich ja schon öfter gesagt, jetzt hier irgendwie wieder in Sachsen-Anhalt zu wohnen, ist irgendwie was krass anderes als irgendwie in Berlin zu leben und es ist ein anderes Sicherheitsgefühl und ich muss ganz einfach viel stärker aufpassen, wie ich irgendwie so agiere auf der Straße, wie ich mich gebe, was ich anziehe, was ich sage, whatever. Und gleichzeitig weiß ich die Orte, wo ich wie mich verhalten muss und wie ich agieren kann, weil ich die Orte kenne und weil ich das System kenne und das nachvollziehen kann.
Du kennst die Codes, du kennst die kulturellen Codes, ja.
Ich kenne die Codes und weiß irgendwie, wie ich mich darin verhalten muss. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, auch wenn ich weiß, dass hier das Leben vielleicht irgendwie teilweise schwieriger ist als irgendwie in einer anderen westdeutschen Großstadt, würde ich trotzdem lieber wieder jetzt in eine ostdeutsche Großstadt ziehen, weil ich einfach, genau, ich kenne die Codes und weiß eher, wie ich mich in dem System zurechtbewegen muss. So. Mhm. Und das gibt ja auch auf eine gewisse Art und Weise eine Sicherheit, obwohl eine Bedrohung besteht. So, ne?
Voll, und tatsächlich finde ich, es wird ja ganz oft gesagt, oh Mensch, das sollte doch mal irgendwann kein Thema mehr sein, dieses Ost und West. Und ich frage mich manchmal, warum eigentlich nicht? Also ich finde es gut, wenn es Thema ist. Die Frage ist, wie ist es Thema? Wie wird erzählt und wie wird irgendwie das dargestellt? Weil ich finde es so cool, mich mit Leuten auszutauschen, mit meinen Friends auszutauschen, die nicht aus Ostdeutschland kommen und da irgendwie in der Interaktion zu sein. Ich finde so Biografiearbeit total interessant. Ich weiß, dass ich mit meinen Großeltern mich immer übelst gern unterhalten habe, weil ich nicht begreifen konnte, wie krass das sein muss, in so vielen verschiedenen Systemen gelebt zu haben. Ne? Meine Großelterngeneration, die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist, dann diese Nachkriegszeit, dann DDR und dann nochmal Kapitalismus. Irre. Und das habe ich ja alles mitbekommen. Es steckt ja irgendwie in meinem Rucksack an Erfahrungen drin. Und ich finde das irgendwie so krass, weil ich so merke, ich kann aus so vielen Sachen schöpfen. Und es ist doch eigentlich ein Blumenstrauß so.
Mhm,
Genau. Und bevor wir jetzt gleich ausmachen und Bambina-Schokolade essen gehen und, und das Sandmännchen gucken, haben wir wie immer noch das letzte Wort zu sagen. Christian, was ist denn dein letztes Wort für heute zu dieser Folge?
Mein letztes Wort ist, dass ich im Laufe meines Lebens einfach mehr meine eigene Identität akzeptiere, glaube ich, und das auf ganz vielen Ebenen. Und dazu gehört auch so eine ostdeutsche Identität einfach mit dazu. Ist auch einfach Teil meiner Identität und meiner Person. Und dass ich das, was ich früher abgewertet habe oder versucht habe, irgendwie zu verdrängen, zu verändern, irgendwie viel mehr wertschätzen kann mittlerweile. Und das, finde ich, ist ein unglaubliches Geschenk, weil es mir einfach Wertschätzung viel weniger Kraft kostet als Abwertung oder sich dagegen zu sträuben und das anzuerkennen und zu sagen, ja, es ist ein Teil meiner Identität und es ist auch genau gut, sich damit auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch andere Leute zu kennen, mit denen ich mich genauso darüber auseinandersetzen kann, einfach um offenen Austausch auch darüber hinzukriegen, egal wo sie jetzt herkommen, finde ich, ist einfach ein unglaubliches Geschenk und das, ja, das nehme ich einfach gerne für mich an. So. Was ist dein letztes Wort? Woran hängst du gerade noch? Was musst du noch bedenken?
Ach, ganz viel. Ich fand es gerade irgendwie einen sehr schönen Austausch mit dir. Ich wünsche mir, glaube ich, einerseits, dass tatsächlich diese Berichterstattung über den Osten wieder in Anführungszeichen differenzierter ist, weil auch im Osten ganz viel passiert und ganz viel in Bewegung ist. Ich wünsche mir, dass, wenn ich Osten sage oder ostdeutsche Identität, Ostdeutschland, dann Menschen nicht DDR denken automatisch. Und damit meine ich auch mich selber. dass ich manchmal auch denke, ich habe ja fernab von meiner Familienbiografie, die natürlich sehr DDR geprägt ist, auch eine eigene ostdeutsche Identität. Und ich habe gerade irgendwie Lust bekommen, mich damit noch mehr zu beschäftigen, als ich das schon getan habe so. Und das irgendwie mitzunehmen und da weiter dran zu sein und weiter im Austausch zu sein, so, das finde ich gut. Ja, wie du sagst, ich lebe auch gern hier so. Vielleicht ziehe ich mal irgendwann weg aus Sachsen-Anhalt, aber ich glaube, dann ziehe ich trotzdem in eine andere ostdeutsche Stadt, so. Das irgendwie gibt ja auch ein bisschen gutes Gefühl zu wissen, dass man hier irgendwie ist, so, ne? Also, ja, hänge ich so dran.
Ja, aber cool, dass... Also ich finde es gerade, mir gibt es gerade ein gutes Gefühl, irgendwie positiv rauszugehen, auch wenn wir viele Punkte hatten, an denen wir uns sehr reiben konnten und sehr aufgeregt haben. Und genau, ein Thema, worüber wir uns auch maßlos wieder reiben und aufregen können, wird das sein, was uns das nächste Mal erwartet. Und zwar würden oder wollen wir gerne in unserer nächsten Folge über Cancel Culture sprechen.
Dum, dum, dum.
Genau. Wie genau werdet ihr dann erfahren? Also es wird sich auf jeden Fall lohnen einzuschalten. Ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch und diese Diskussion darüber. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, folgt uns auf Instagram, und um uns Feedback zu geben oder falls ihr in diese Diskussion einsteigen wollt, falls ihr Erfahrung teilen wollt, fände ich auch total spannend, genau, eure Perspektive darauf zu hören. Und bis dahin, bleibt fancy.
Und bleibt street.